Samuel, Kapitel 24. Die Geschichte von Nabal. Und Abigail und David. König David. Abigail heißt Papas Freude. Das ist doch ein schöner Name, oder? Wir haben Töchter, Gabi und ich, und unsere Töchter sind unsere Freude. Willi und Bärbel gucken und grinsen. Die wissen, was ich meine. Nabal heißt Knallkopf. Narr. So ist Vaters Freude mit einem Bekloppten verheiratet. Narre ist ein hartes Wort. Jesus sagt, wir sollen nicht sagen oder denken, du Narr. Dennoch sagt Gott das selber von jemandem. Jemand im Neuen Testament, der dieselbe Gesinnung hat, wie Laban hat hier in 1. Samuel Kapitel 25. Sind beide bekloppt. Und damit wir sehen, dass es nicht nur im Alten Testament Männer gaben, die nicht ganz dicht im Kopf waren, sondern auch im Neuen Testament und dass Gott da eigentlich ganz klar vorwarnt, lesen wir in Lukas Kapitel 12 als Einleitung für den Neutestament über oder von den neutestamentlichen Nabal. Denn er ist auch hier, wie gesagt, ein Nabal. Kapitel 12, ab Vers 16. Und er sagte, dass es Jesus ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Nabal hat auch Felder, die gut getragen haben. Er hat 1000 Ziegen und 3000 Schafe. Darüber hinaus hat er eine Menge Rosinen und Mehl und eine Bäckerei und die ganze Infrastruktur, die dazu gehörte, diese 3000 Schafe und 1000 Ziegen zu begleiten und betreuen. Und da gehörte eine Menge zu. Er hatte auch eine ganze Menge Hirten. Er war sehr reich, ein mächtiger Mann, wie auch hier Nabal im Neuen Testament. Und Nabal dachte bei sich selbst und sprach, Vers 17, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Wenn wir meinen, etwas gehöre uns, haben wir schon ein Problem. Denn nackt bist du hineingedackelt in diese Welt und nackt wirst du auch gehen, genauso wie ich. Uns wird vieles anvertraut, aber mein Leben gehört sogar Gott, wenn ich nicht bekloppt bin und meine, es sei anders. Da fängt schon das Ganze an zu meinen, ich wäre was, ich hätte was, ich könnte was. Und hier geht es bei Nabal ganz stark, bei Nabal, er ist der Nabal seines Lebens, um seine eigene, meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, ist deine Seele Kartoffeln? Meine nicht. Mein Körper braucht sie. Meine Seele, sagt er hier. Der Mann ist nicht dicht im Kopf. Und dennoch ist er steinreich, das heißt, der ist sehr begabt, hochintelligent. Er ist ein Geschäftsmann. Er ist nicht nur intelligent, sondern kann das umsetzen. Und das ist eine Gabe. Wir haben viele Offiziere bei der britischen Armee gehabt als Soldat. Wir haben über unsere Offiziere gelacht, was ja nicht gut war, aber wir haben es getan. Sie waren in Cambridge und Oxford ausgebildet, aber konnten ihre eigenen Schuhe nicht putzen und die Schnürsenkel nicht zumachen. Praktisch war nichts da. Hier oben war alles da, aber tun, ausführen. Aber hier sein Mann, der hochbegabt, intelligent ist und kann es umsetzen. Es materialisiert sich. Es wird in Anführungsstriche zum Segen. Nur, das Problem ist nicht der Segen, das Problem ist, dass er es missbraucht. Er meint, es ist für sich und er meint, es ist sein Besitz. Und er meint, dass er sogar seine Seele damit speisen kann. Das ist der Grund. Und wir sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat. Was sagt David zu seiner Seele? Lobe den Herrn, meine Seele. Da ist doch was anders, oder? Nicht kauf dir einen Schnitzel. Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist Speise für die Seele. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und das passiert auch mit Nabal in dieser Geschichte. Und wenn Geschichte, ja, es ist wichtig, dass wenn wir den Alten Testament lesen und diese Gleichnisse, es geht hier um Menschen, die so leben, so gelebt haben. Nabal ist kein Märchen, wie uns viele weismachen wollen. Das ist Geschichte. Es ist Geschichte des jüdischen Volkes. Dieser Nabal gab es. Und wem wird dann, diese Nacht wird deine Seele von dir gefordert oder fordern, und wenn, wem wird dann gehören, was du angehäuft hast. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Lasst uns jetzt zu unserem Text in 1. Samuel gehen. Und das ist nicht nur den Nabal, von dem wir etwas lernen können, sondern da ist Abigail, von dem wir unheimlich viel lernen können, wir Männer. Können unheimlich viel lernen von Frauen. Wer behauptet, dass Frauen nichts zu sagen haben, versteht die Bibel nicht. Und es gibt evangelikale Christen, die es glauben. Wir werden hier sehen, dass eine Frau viel weiser ist als zwei Männer zusammen. Und im rechten Sinn viel stärker und mutiger als zwei Männer. Und sie ist nicht nur schlau, sie ist schön. Sie ist sehr schön. Vielleicht macht sie ihre Weisheit, ihre göttliche Weisheit auch noch attraktiv. Kennst du das? Du guckst hier eine Frau an und denkst, naja, eigentlich ist sie gar nicht so besonders, aber die hat so eine Anziehungskraft. die Frau ist schön. Das geht tiefer als wie die Haut. Meine als die Haut. Sie war nicht nur oberflächlich schön, wie viele unserer Modelle. Modelle? Models. Models. Klingt irgendwie asozial. Komisch. Models. Gut, lass uns lesen und nicht labern. Wir haben die ersten Verse bereits schon gelesen. David ist jetzt nun herausgefordert, sich auf Gott auszurichten und Gott zu suchen von ganzem Herzen und das zu tun, was Gott, zu verstehen und zu tun, was Gott will. Denn der Samuel ist weg. Er ist gestorben und begraben. Das ist jetzt Ende mit seinem Seelsorger, mit seinem Bruder, der ihm sein Leben lang begleitet hat und ermutigt hat, ihm göttliche Weisheit vermittelt hat. Jetzt ist Sam nicht mehr da. Jetzt muss er alleine zurechtkommen in seine Beziehung zu Gott. Er muss lernen, Gott selber zu hören, ihn zu verstehen und das zu tun, was Gott ihm sagt. Er ist sozusagen jetzt ein junger Mann in Christi. Er ist zwar sehr, sehr jung, ein bisschen mehr als ein Teenager. Er ist ein junger Erwachsener, aber er ist ein Mann schon in Christi, obwohl er so jung ist. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir haben alte Männer, die immer noch an der Brust wollen, immer noch Milch trinken wollen, ein Schnitzel oder einen vernünftigen Steak gar nicht verkraften können. Sie sind nicht reif. Sie sind wiedergeboren, Kinder Gottes, sie sind aber immer noch Babys und verhalten sich wie Babys. David ist aber jetzt so herangewachsen, dass er sich abnabeln kann von seinem geistlichen Papa. Gott möchte nicht Abhängigkeiten. Sekten und nicht nur sogenannten Sekte, die größte Sekte dieser Welt, wenn es zum Christentum kommt, schafft Abhängigkeit. Das ist Sekte. Meine ich auch offensichtlich für jemanden, der aus dem Säkularen kommt, wo man Menschen bindet, an sich am Menschen bindet, wo man aber einen Mensch dorthin führt, dass er selbstständig im Glauben Gott gegenüber handeln kann, wie es Gottes Wille ist, das ist doch genau das Gegenteil. Man bringt nicht Menschen unter Einfluss, man schafft nicht eine Clique. Und genauso wie es mit Teenagern sind und junge Erwachsene, es kommt der Tag, wo sie es zu Hause verlassen und da mussten die Eltern loslassen. Und wir wissen, dass es Sterben ist, unsere Kinder loslassen. Das schmerzt, das tut weh. Und jetzt ist David auf dem Weg. Nun hat er diese große Versuchung mit Saul oder gegenüber Saul da in der Höhle überwunden. Er hat sich nicht verführen lassen, trotz der verführerischen Stimmen, seine Mitsoldaten, seine Männer, bringen ihn um. Jetzt hat Gott ihm in deine Hand gegeben. Jetzt ist es hier in diese dunkle Höhle. Greif ihn von hinten an und mach ihn tot, dein Feind. Auf diese Gelegenheit hast du gewartet. Und David sagt, nie, so was Niedriges werde ich nie tun. Aber er ließ sich verführen, nur den Saum seines Kleides zu schneiden und das schlägt ihn sein Herz. Guck mal, was David dafür ein Gewissen hat. Wahnsinn. Also anscheinend ist David in diese Sache nicht anfechtbar. Okay? Ich möchte gern, dass wir das verstehen, was hier abgeht. Er kann für sich sagen, da bin ich vor Gott ein Kerl, da stehe ich in Licht. Da kann der Teufel mich nicht packen. So wie Petrus gedacht hat. Jetzt hängt er ein paar Tage später in eine ähnliche Situation. Jetzt wollen wir sehen, wie er reagiert. Er reagiert nämlich ganz anders. und er wird selber erschrocken sein. Und überführen wird ihm, und das bewegt mich, eine Frau. Das ist nicht schön? Seht ihr? Warum Gott uns wunderbare Frauen zur Seite gestellt hat, die so weise und so stark und so gut und so rein sind. Er hat es getan, weil wir Hilfe brauchen. Und weil der Mann Hilfe braucht, heißt die Frau Gehilfin. Nicht andersrum. Viele Väter, ich will doch nicht nur eine Gehilfin, ich will doch was sein als Frau. Ist doch klar, wenn wir die Sache verdrehen. Wir Männer kommen alleine nicht zurecht und deswegen hat Gott uns Frauen, die wir brauchen und ohne dem wir nichts tun können. Wir können nicht zeugen ohne Frauen. Es gibt Männer, die es probieren, aber es klappt nicht. Das bekloppte Sachen, die, ne? So, die ganze Versuche da, einen Mann schwanger zu machen. Da sollten wir doch besser unsere eigenen Kinder aufpassen, ne? Oder? In Berlin und überall in Deutschland. Missbrauchte, alleingelassene Kinder. Stattdessen, was machen wir? Versuchen, Männer schwanger zu machen. Das ist doch Weisheit, oder? Mann. Da sind wir doch was. Die Mensch hat ein Stadium erreicht in der Entwicklung der Evolution, wo wir noch nie waren. Möchte gar nicht da sein. Da, wo Abraham war, war es viel schöner. Und Noah. Denn am Anfang waren die Menschen so weise. Stell dir mal vor, die mentale Kapazität der Menschheit am Anfang, sie konnten da sitzen und tausende von Vögeln, tausende von Tieren und tausende von Fischen Namen geben und die nicht vergessen. Hab vergessen, wie meine Frau heißt. Ich kann mich nicht mal erinnern, wenn meine Kinder Geburtstag haben. Ich bin gefallen. Nicht Adam. Adam war Professor und Doktor der Biologie, Chemie, Mathematik, Geometrie, Trigonometrie, Algebra und alles andere, was es so gibt. Und Doktor der Physiologie auch. Menschen waren schlau. Durch die Finsternis, durch die Sünde ist etwas in uns zerstört worden. Und heute meinen wir, Römer 1, lies das mal, wir meinen, wir sind so weise, aber Gott sagt, die sind alle bekloppt. Sind alle Nabals. Und ich habe ihnen diesen Glauben übergeben. Und sie täuschen sich selbst. Aber das ist doch gar nicht das Thema. Was mache ich denn hier? Vers 2, und es war ein Mann in Maon, der hatte seine Tätigkeit in Karmel. Oder sagt ihr Karmel? Ich weiß es nicht. Karmel. Und der Mann hatte sehr großes Vermögen und besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und es begab sich, dass er eben seine Schafe schor in Karmel. Der Mann hieß Nabal, seine Frau aber hieß Abigail. Und sie war eine Frau vom Verstand und schön von Angesicht. Der Mann aber war roh, boshaft in seinen Tun und er war einer von Kaleb. Reiche Männer, oder? Die kriegen alles, die kriegen immer das Beste. Vielleicht haben die Eltern von Abigail gedacht, naja, der kann was. Der hat sich was aufgebaut und seine Vorväter. Das ist ein Sohn Kalebs. Und Kalebs war ein Mann Gottes, ein Mann des Glaubens. Vergiss das nicht. Der ist der Sohn Kalebs. Er kommt aus dieser, wie heißt das, Branch. Das ist die Wurzel, wo er herkommt. Das ist sein DNA. Das ist ein guter Mann. Muss ja gut sein. Das ist Sicherheit. Nicht nur für Papas Freude, sondern für die Kinder, die da kommen. Die können zur Uni. Tschö, die können Urlaub machen. Puh, können sie alles, ja, Sicherheit. Und wenn Vaters Freude nun Nabal heiraten will, tja, eine bessere Grundlage fürs Leben könntest du gar nicht haben. Haben die vielleicht gedacht, dass es hineininterpretiert. Aber durch nicht unmöglich, durchaus nicht unmöglich, oder? Ich weiß, dass wir niemals so denken, wenn wir einen Sohn für unsere Tochter suchen. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Gabi und ich sitzen oft da und denken uns, ist doch egal. Hauptsache, er hat Jesus lieb. Das ist doch das Wichtigste, dass er Gott vertraut. Wenn das da ist und wenn andere Dinge dazukommen, ist auch schön. Ne? Aber lass uns doch unsere Prioritäten hier richtig kriegen. Nabal war ein Schweinhund. Und, ne? Papas Freude kriegt der Nabal, weil er reich war, aber, oder Nabal kriegt sie, so rum ist es, weil er reich und mächtig. Die anderen Dinge haben die Eltern wahrscheinlich gar nicht gesehen. Was tun wir da unsere Kinder an, oder? Wenn wir sie in der falschen Richtung ermutigen. Das ist die erste Frage, die meine Schwägereltern hatten, Gabi gegenüber, als sie mich heiraten wollte, beziehungsweise, ja, als ich sie heiraten wollte und sie dann später so blind war, dass sie mich auch heiraten wollte, meinten die Eltern, ja, was ist denn das für eine? Ja, das ist ein Schotte. Ja, was hat er bisher gemacht? Och, der war Soldat 9 Jahre. Oh, Offizier. Nein, Schützerarsch. hat einen Bausparvertrag. Der hat das Wort noch nie gehört. Bausparvertrag. Der hat gar nichts. Überhaupt nichts. Da waren sie nicht so glücklich. Waren sie eigentlich nicht so. Ich konnte meine Schwiegereltern nicht imponieren. Bis heute noch nicht. Vielleicht doch. Im Geheim. Kann sein. Es ist ganz natürlich, dass Eltern so, gerade Eltern, die also nicht gläubig sind, Großeltern, dass sie so empfinden. So klar, man wünscht sich doch Sicherheit. Aber das war keine Sicherheit. Es war auch kein guter Rat. Als nun David, Vers 4, in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, sandte er 10 seine Leute aus und sprach zu ihnen, geht hinauf nach Karmel. Und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinen Namen und spricht zu meinen Brüdern, Friede sei mit dir und deinem Hause und mit allem, was du hast. Ich habe gehört, dass du Schafschuhe hast. Nun, deine Hirten sind mit uns zusammen gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan und sie haben nichts vermisst, solange sie in Karmel gewesen sind. Das bezeugen die Hirten. Die Diener Nabals bezeugen das. Sie sagen, es ist so. Sie bestätigen das. Lesen wir später in der Geschichte. Es war auch so. David mit seinen Männern hatte sie vor den Philistern geschützt. Immer wieder, über Jahre vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall lange Zeit. Wie er es auch mit anderen tat, haben wir letzte Woche gesehen. Ne? Er streitet sogar, er legt sein Leben hin, obwohl er selber in Gefahr ist, von Saul umgebracht zu werden, obwohl er von Saul gejagt wird, gibt er sich ein Volk hin und befreit sie. Wie hießen die mit K? Keila. Er hat es für Völker getan. Er hat es für Hirten getan mit ihren Schafe. Überall war David barmherzig. Das war, obwohl er selber unter Druck war, entfand er für andere. Obwohl er selber geplagt würde. Das ist der einzige Weg heraus, Geschwister. Wenn du geplagt wirst, wenn du unterdrückt bist, wenn du Angst hast, gib dich jemand anders hin. Es gibt immer jemanden, den es schlechter geht als dir. Jemand, der größere Not hat. Gib dich den hin, wie David es tat. Und du wirst es überwinden. In dem Moment, wo du das tust, was Nabal hier tut, an sich selber denken und grapschen und sammeln, wirst du kränker werden? Es war so Brauch, dass bei dem diesem Fest, wo die Hirten ihre Schafe geschoren haben, da wurde gegessen und getrunken. Und David und seine Männer hatten Hunger. Die haben sich gedacht, dann klopfen wir da an. David hatte ja schon mal angeklopft. Wo? Bei Abimelech oder Achimelech oder der Priester. Abi irgendwas. Achimelech. Haben wir auch gelesen vor ein paar Wochen erst. Und er kriegt Brot aus dem Tempel, oder? David hat immer zu Hunger. Er wusste, was Hunger ist. Er war jahrelang unterwegs in der Wüste. Er hat wahrscheinlich Kakteen ausgesaugt. Und wer weiß, was für Wurzeln gegessen, um überhaupt zu überleben. Brot war für ihn Luxus. Brot aus dem Tempel. Obwohl die Priester in Gefahr waren, ihr Leben zu verlieren, und das wussten die, und später haben sie auch ihr Leben verloren, denn Saul hat sie alle vernichtet, haben sie gegeben, Brot gegeben, obwohl sie in Lebensgefahr waren. Wir sollten nicht vergessen, dass es ganz viele Kinder auf dieser Welt gibt und Erwachsene. In Ländern wie Eritrea, Äthiopien, in viele afrikanischen Länder, asiatischen Länder, die kein Brot haben. Es ist Teil unseres Dienstes, ihnen zu essen zu geben. Und das wird uns zum Segen. Aber hier ist David mit seinen Männern. Die haben gegen die Philister gekämpft, um Nabal, seine Familie und sein Hab und Gut zu schützen. Nabal denkt nicht, eigentlich hätte Nabal, da ist der David. Ich will ihm heute etwas schenken. Ich will ihm was Gutes tun. Nein, David muss kommen und anklopfen. Und als die Leute, Vers 9, als die Leute Davids hingekommen waren und in Davids Namen alle diese Worte mit Nabal geredet hatten und ruhig warteten, antwortete Nabal den Knecht Davids: Wer ist David? Nun, wir dürfen den Irrtum nicht machen, das richtig? Dass wir meinen, dass Nabal es tatsächlich, er wusste ganz genau. Seine Frau wusste von Abigail, wusste von David, wusste auch, dass er vom Saul gejagt wird, wusste, dass er zum König gesalbt wird. Nabal wusste das auch. Er war bekannt in der ganzen Gegend. Alle Juden damals kannten die Geschichte und wussten, dass David gejagt wird von Saul und kannten die Not. Und sie wussten, dass Saul versuchte, David umzubringen, ohne Grund. Also, dass Saul ungerecht war und dass David ein Opfer war der Unterdrückung, des Missbrauches. Weigert sich Nabal, ihm überhaupt anzuerkennen. Er möchte ja nicht in der Gefahr kommen, wie die Priester, geschlachtet zu werden von Saul. Und er redet abwertend. Das ist nur die... Wer ist denn? Ist es nicht, dass er das nicht weiß? Wer ist dieser hergelaufene Hund? Kind der Wüste. Taugenix. Verbrecher. Nabal antwortet: Wer ist der Herr David? Und wer ist der Sohn Isais? Komisch, ne? Kennt doch sein Papa seinen Namen sogar. Sagt aber, wer ist er? Das ist die Haltung hier. Eine Herzenshaltung. Abwerten. Es gibt jetzt viele Knechte. Ich habe nur Gemeinschaft mit VIPs. Versteht ihr? Meine Gäste, die suche ich mir aus. Mit dem, ja, er mag Moral haben und Charakter und selbstlos sein, interessiert mich aber nicht. Er hat kein Geld. Er ist ein gar nichts. Hast du das schon mal zu spüren bekommen? Wer bist du, Penner? Das ist das, was er sagt. Und das kann David nicht. Wisst ihr warum? Das ist hier eine Davids Kollegen. David ist auch Hirte. Die Familie sind auch eine Hirtenfamilie. Hier ist eine ganz andere Ebene der Anfechtung. Und David wird ganz anders darauf reagieren. Also wir dürfen nie sagen, nee, da bin ich unantastbar. Da bin ich gereift. Das packe ich schon. Das kenne ich schon. Sollte ich mein Brot, hier haben wir den Nabal aus Lukas 12, und mein Wasser nehmen? Hey, wem gehört Brot? und Wasser. Lass uns doch jetzt, ich meine, wenn ich sage, jetzt ist es mein Auto, ist immer noch falsch, aber es ist eine andere Ebene. Oder Wasser und Brot gehören der Menschheit, oder? Das sind die essentielle Dinge des Lebens. Es geht hier nicht um Schwarzwälder Kirschtorte, es geht hier um Brot und Wasser. Alle sollten wir doch Brot und Wasser haben, oder sogar unsere Feinde sollten wir Brot und Wasser geben. Er sagt, es ist seins, so weit ist dieser Typ. Dass ich für meine Schere geschlachtet habe und Leute geben, von denen ich nicht weiß, wo sie her sind. Da wandten sich die Leute Davids um und gingen ihres Weges, und als sie zu ihm zurückkehrten, sagten sie ihm das alles. Und in der Situation zerbricht David und fängt eine Gebetskette an und so eine Gebetsbewegung, betet für Nabal, segnet Nabal. Da sprach David zu seinen Männern, gürte sich ein jeder sein Schwert um. Da war der Satz kaum zu Ende. Da kommt das hoch, was wir nie geglaubt hätten. Dann gegenüber Saul hat sein Herz ihm geschlagen. Seht ihr? Die Bibel sagt uns, unser Herz ist eine tiefe, dunkle Grube. Wir wissen nicht, was da los ist. Nur Gott, Gott der Seelsorger aller Menschen, unser Ratgeber, der Seelenforscher, Gott prüft Herz und Niere. In Englisch ist es Bowels. Da sind die. Das liegt etwas tiefer. Dick und dünn. Haben nur die Frauen, ne? Dick und dünn Darm. Nee, haben Männer auch. Da sprach David zu seinen Männern, gürte sich ein jeder sein Schwert um. Und jeder gürtete sich sein Schwert um. Und auch David gürtete sich sein Schwert um. Und etwa 400 Mann zogen ihm nach, aber 200 blieben bei dem Tros. Aber der Abigail, Nabals Frau, sagte es einer von den Leuten und sprach, siehe, David hat Boten gesandt aus der Wüste, unser Herrn zu grüßen, er aber hat sie angeschrien. Aber die Männer sind uns doch sehr nützlich gewesen und haben uns nicht zuleide getan, und wir haben nichts vermisst, solange wir mit ihnen umhergezogen. Wenn wir auf dem Felde waren, sondern sie sind mit Mauern um uns gewesen, Tag und Nacht, solange wir die Schafe in ihrer Nähe gehütet haben. Okay? Und Nabal wusste, er hatte das gehört. Das ist nicht Unwissenheit. Das ist es nicht wissen wollen. Kennst du das? Versuche meine Augen und Ohren zuzumachen, wenn ich bestimmte Dinge nicht hören will, die mir nicht passen. Er hatte wahrscheinlich, dann neidisch vielleicht sogar auf David, weil David war für seine eigenen Hirten, für Nabals Hirten, war David ein Held. Sie haben ihn verehrt. Sie hatten nur Gutes über ihn zu sagen. Sie haben nur Gutes über ihn gedacht. Sie haben nur Gutes über David gewusst. Ein Mann, der gejagt wird, aber voller Liebe und Barmherzigkeit und Selbstlosigkeit. Hat so sehr an andere gedacht, dass er selber nichts zu trinken und essen hatte. Ich kenne solche Menschen. Es gibt sowas. Außergewöhnlich. Geistliche Menschen. Jetzt kommt dieser Mann zu Abigail und redet ganz offen mit ihr. Ich finde, dieser Mann ist tapfer. Dieser Mann ist sehr tapfer, weil er redet auch Klartext. Er sagt erst zu Abigail, die sind lieb zu uns gewesen. So bedenke nun, Vers 17, siehe zu, was du tust, denn es ist gewiss ein Unheil beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Nabal ist ein Narr und reißt Abigail, die Hirten und deren Familien und all sein Hab und Gut durch seine Haltung mit hinein. Es betrifft ihn nicht selber. Wir sollen Menschen, die so denken, wie Nabal einen gewissen Abstand halten, unbedingt uns nie binden lassen an reichen Menschen, die meinen, sie könnten uns beeinflussen oder manipulieren mit ihrem Geld. Und hier ist ein Mann, der einen gewissen Abstand hat. Er achtet Nabals Frau, aber über Nabal hat er direkt gegenüber Abigail, und das halte ich für Mut, kein Vorbehalt, das zu sagen, was er meint und was Abigail ja sowieso weiß. Sie hält es aus und sie wünscht ihn nicht Böses, ihr Mann. Wir sind alle hier in eine gefährliche Situation. Du, Abigail, alles, was wir haben, unsere Frauen, unsere Kinder, unser eigenes Leben, dann dieser Mann, ist ein heilloser Mensch, steht da, der nie was etwas zu sagen wagt. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Krüge Wein und bereitete Schafe und 5 Maß Rosskorn. Mann, das Kaffee ist nach dem Gottesdienst auf. Und 100 Rosinenkuchen, oh, ich mag die so gern, Rosinenkuchen. Es gibt hier bei der Bäckerei hier um die Ecke, die heißen, Annette weiß. Ja, die Bäckerei stimmt, aber Christ, nee, die heißen nicht. Egal, was soll das jetzt? Monte Cristo heißen die. Auch christlich sind sie noch. Geht und kauft euch Monte Cristo bei der Bäckerei. Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud alles auf den Esel. Also die hatten auch, das passt doch gar nicht auf den Esel, oder? Der Wein, 2 Flaschen Wein, das sind nicht die, die du bei Aldi kaufst, die sind so gewesen. Eins links und eins rechts vom Esel, verstehst du? Das müsste reichen. Denn die sollten ja feiern, das wäre ja eine Beleidigung gewesen. Sie hätte ja das Ganze ja noch schlimmer gemacht. Jetzt, es war auch nicht ein Esel, es waren Eseln. Und sprach zu ihren Leuten, geht vor mir her. Und das ist Weisheit, Kinder. Das ist Weisheit. Abigail ist in Gefahr. David ist der Feind ihres Mannes. Und was schickt sie voraus? Geschenke. Sprüche 21, 13 bis 14. Guck mal. Geld ist Mittel zum Zweck. Materielle Dinge sind da, um uns nicht nur zu segnen, sondern um andere zu segnen, indem dass wir andere damit segnen, gewinnen wir ihr Herz. Ein Geschenk kann jemands Herzenshaltung umstimmen. Ich sag dir, mir passiert es immer wieder. Als wir als Familie nach Indien fuhr, ich hatte einen Bruder in der Gemeinde damals, das war die Teestube, das war in dem Sinn keine richtige Gemeinde, es war so eine Versammlung. Und mit denen hatte ich Probleme. Jahrelang. Und ich hatte sogar ein schlechtes Gewissen. Bevor ich abgereist bin mit meiner Frau, nachts habe ich sehr an diesen Peter gedacht. Und hatte negative Haltung gegenüber. Ich mochte ihn einfach nicht. Und zum Bahnhof kamen viele Leute und wer war dabei? Der Peter. Und der Peter schob mir einen Umschlag in der Tasche und ich habe es im Zug aufgemacht. Und es war eine Karte. Wünschte mir Gottes Segen und gab uns als Familie ein großzügiges Geschenk für unsere Zeit in Indien. Das war weg. Ich habe mich so geschämt. Diese feindliche Gesinnung in meinem Herz. Und das bestätigt das Wort Gottes. 3,10 von Kapitel 21 von Sprüche. Wer seine Ohren versteppt vor dem Schreien des Armen, der wird eins auch rufen und nicht erhört werden. Okay? Wer nicht gibt, Nabal, du wirst schreien und keiner wird dich hören. Das ist eine Grundlage zu Gebetserhörung hin, okay? Wenn eins oder zwei oder drei eins sind in meinem Namen und bitten, das ist eine Verheißung aufs Gebet. Das andere ist, dass wir gute Werke, das ist auch in Jesaja zu lesen, in Kapitel 58. Haben keine Zeit, die Zeit ist so vorangeschritten hier. Eine heimliche Gabe stillt den Zorn, steht da. Und ein Geschenk im Verborgenen, den heftigen Grimm. Hier haben wir sie, diese alte testamentliche Frau. Damals waren ja die Menschen dumm, kurz zuvor waren sie Affen, versteht ihr? Und wir sind weiter heute. Quatsch. Und sprach zu ihren Leuten, geht vor mir her, siehe, ich will sogleich hinter euch herkommen. Und sie sagte ihren Mann Nabal nichts davon. Wer Notizen macht, Jesaja 58, Verse 7 und 8. Unsere Werke gehen uns voraus. Du nimmst nicht mit in den Himmel, versteh mich, du bist nackt hineingekommen, gehst nackt raus. Das heißt aber nicht, dass du Gott nicht beschenken kannst. Nee, die musst du per Post schicken. Es muss vorausgehen. Jesaja 58, 7 und 8. Ich beschenke Gott jetzt. Hoffentlich mit meinem Leben und in und durch mein Leben. Und ich nehme die nicht mit. Nein, sie gehen voraus als Geschenk. Da steht Gott da oben und denkt, Mann, so viele Blumen habe ich gar nicht auf einmal gehabt. Peter kommt. Nein, Mann, die Stimmung ändert sich, oder? Ich kriege oft Dinge geschenkt. Bei manchen muss ich mich überwinden, dass ich nicht gleich in den Mülleimer schmeiße. Das ist fast wie eine Beleidigung. Vielleicht ist es eine Beleidigung. Ich bin doch nur offen und ehrlich. Ich weiß, euch geht es nie so. Kann ich nicht gebrauchen. Was soll ich denn damit? Und normale, wo viel Liebe. Es muss nicht teuer sein. Einfalt, Gedanken. Das ist ein wahres Geschenk. Ist nicht irgendwo, ne? Eine Pflicht. Da steckt Liebe hinter. Da hat ein Kind gebastelt. Ein Kind gemalt. Und man hängt sich das auf im Büro über Jahre und guckt hin und freut sich immer noch. Die Kinder sind schon Teenager, aber die Kerze steht immer noch am Schreibtisch. Ist wirklich so. Kleine Kerze aus Altwachs. Es leuchtet heute noch in meinem Herzen. Der Junge war damals 7 oder 8 Jahre alt. Er ist heute 21, 22, 23, nee, 25, 26 Jahre alt. Und als sie auf dem Eseln ritt und hinabzog in Schutz des Berges, siehe, da kam David mit seinen Männern ihr entgegen, so dass sie auf sie stieß. David aber hatte gedacht, nun habe ich alles umsonst behütet. Komisch, ne? David, denk, du bist selbstlos. Also ganz so selbstlos bist du doch nicht, oder? In so einer Situation kommen die üblichen Dinge raus. Erstmal ist er ein Mann, der sich rächen will. Es geht um Rache hier. Und andererseits hat er an Gewinn gedacht. Ey, wenn du so bist, glaub mir, du bist völlig normal, so bin ich auch. Es geht darum, dass wir uns nicht bestimmen und manipulieren lassen von diesen Gedanken und dieser Gesinnung. Begraben heißt nicht mehr Ja dazu sagen. Das Begraben, Fleisch ist begraben in der Taufe. Römer 6. Mit Christus begraben und gekreuzigt. Ich weiß, ich höre, es ist in mir, ich tue es aber nicht. Warum? Durch die Kraft Christi und die Kraft seines Heiligen Geistes. Zu kämpfen haben wir alle damit. Erzähl mir nicht, du hast nicht diese Probleme. Rache, Geiz. Vielleicht gibst du nicht aus Angst. Dann sind es Ängste. Gott weiß. Handel anders und du wirst erleben, dass er für dich sorgt. Es ist im Handeln, dass du überwindest. Und Handeln ist Gottvertrauen. Das ist einfach, eigentlich, was Gott gefällt. Handeln in Gottvertrauen. Nicht Handeln, sondern Handeln in Gottvertrauen. Das ist Glaube.
eigentlich ansonsten behütet. Was der da in der Wüste hat, so da nicht, dass nichts vermisst wurde von allem, was er hat. Und er vergilt mit Gutes, mit Bösen. Gott tue dies, David dies und das und noch mehr. Wenn ich ihm bis zum lichten Morgen ein übrig lasse, der männlich ist von allem, was er hat. Nicht nur ihm, sondern seine Hirten, die ja auch eigentlich, guck mal, Nabal ist ein Schweinhund, der denkt negativ. Seine Kollegen aber sind positiv David gegenüber. Sie haben einen guten Zeugnis, sie gehen aber alle drauf hier. Zorn, finsteren Zorn. Das ist Wahnsinn, was David da anrichten. Du bist in einen Sog drin und tust Dinge. Deswegen sagt Jesus am Kreuz, vergib die, die wissen gar nicht, was sie tun. Als nun Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel und fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde. Hier haben wir eine Professorin und ein, was hatte Modell, hatte ich gesagt, ne? Model. Beides zugleich. Doktor und 38, 32, 38. Sie werft sich im Staub, siehst ihr? Sie hat das alles. Sie hat das Äußere und sie hat alles innen drin. Sie hat die Titel. Sie wirft das alles im Staub für das Leben eines Schweinhundes. Ihr Mann. Normalerweise hätte ich gedacht, tja, soll er doch mal. Ich bringe ihm mal ein paar Waffen. Ich bringe ein paar Dosen Red Bull und dann noch eine Kanone. Da soll er doch meinen Mann platt machen. Da bin ich ihn los. Ich weiß, wir denken so nie, wenn wir Probleme haben in der Ehe. Selbst Billy Grahams Frau hat gesagt beim Interview, als sie gefragt wurde, stell mal, Ruth heißt die, Ruth, hast du Probleme mit Billy? Hast du jemals so zornige, negative Gedanken gehabt über Billy? Ich liebe Ruth, sie ist so ehrlich und auch sagt, ja, haben Sie schon mal über Scheidung nachgedacht, Ruth? Nein, Scheidung nicht, aber Mord. Wisst ihr, diese Dinge, das ist für mich ein Zeugnis, die helfen mir zu verstehen, dass ich ja nicht anders bin als Ruth Graham. Verstehst du? Das andere, wir machen uns selber was vor. In der Lage sind wir alle miteinander so zu sein wie Nabal und auch David. Alle, nicht ohne Ausnahme hier, bitte glaubt's mir, es ist so. Und wenn du es nicht glaubst, bringt Gott dich dorthin. Er lässt das alles zu, damit du begreifst, ich bin Herr, ich bin auch in der Lage. Ich würde es auch tun. Dass ich das nicht getan habe, ist deine Gnade. Und jetzt wird die Gnade Gottes größer. Die Erkenntnis meiner eigenen Sünde. Ich bin in der Lage, er hat mich ja bewahrt, er hält seine Hand dazwischen. Da bin ich dankbarer, weil er es nicht zugelassen, dass ich das vollziehe, was eigentlich in mir steckt. Versteht ihr, was ich meine? Wer viel Vergebung erlangt hat oder begriffen hat oder braucht, er liebt viel. Seht ihr? Sie werft sich in Staub und fiel ihm zu Füßen und sprach, ach mein Herr, auf mich allein falle die Schuld. Lass deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte meiner Magd. Mein Herr, errege sich nicht über Nabal, diesen heillosen Menschen. Ich hoffe, meine Frau ist nicht so unterwegs. Denn wie sein Name, so ist er. Er heißt Tor. Das hat nichts mit Fußball zu tun hier. Und Torheit ist bei ihm. Ich habe eine andere Gesinnung. Wir sind eins. Guck mal, diese Frau hat mit diesem Mann geschlafen. Vielleicht über Jahre. All seine Macht, das hat sie nicht angemacht.
seine Macht im Finanziellen. Die Frau ist demütig und göttlich und geistlich geblieben. Wow! Nur so, meine liebe Schwester, wärst du zum Segen sein für deinen Mann, wenn du Abstand hast zu allen Negativen in seinem Leben. Und es kann sein, dass es nötig ist. Bereit bist aber die Schuld, das heißt, du kannst nicht drüber reden, dass sie sagt selber, ich nehme es auf meine Kappe. Sie spielt die Rolle eines Erlösers. Sie nimmt Abstand, lässt sich nicht anstecken, aber ist bereit, ihr Leben zu opfern. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir durch meine eigene Hand zu helfen. So sollen deine Feinde und alle, die meinen Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Hier ist die Segensgabe, die deine Magd meinen Herrn gebracht hat. Das soll den Leuten gegeben werden, die meinen Herrn folgen. Da ist so viel drin, ich habe keine Zeit, so viel, wir haben nur noch 5 Minuten. Da ist so viel in Text hier drin, Wahnsinn, ich könnte an jedem Vers 10 Minuten hängen bleiben. Vergib deine Magd die Anmaßung. War sie noch nie. Siehst du, wie Liebe Sünde deckt? Wir hören diese Dinge. Liebe deckt eine Menge Sünde zu, seht ihr das? Sie liebt ihr Mann so sehr, dass sie durch ihre Liebe seine Sünde deckt. Wo waren wir? 28. Vergib deine Magd die Anmaßung. Der Herr wird, mein Herrn, ein beständiges Haus bauen. Jetzt redet sie prophetisch. Klar kannten sie David. Klar wussten die, dass er König wird. Denn du führst den Herrn Kriege, es möge nichts Böses an dir gefunden werden, dein Leben lang. Und wenn sie sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach deinem Leben zu trachten, so soll das Leben meines Herrn eingebunden und so weiter und so fort. Sie gibt ihm Brot, sie gibt ihm Wein, sie gibt ihm Rosinen, sie gibt ihm gutes Fleisch zu essen, aber nicht nur das, sie gibt ihm seelisch, geistlich das, was er braucht. Sie richtet David innerlich aus mit Liebe und Zuneigung. Ein Mann, der voller Zorn ist, der aus ist, um zu töten, berufen, aber um Leben zu spenden, berufen zu segnen. Und sie bringt ihm innerlich zur Umkehr, weil sie ihm geistlich speist. Erzähl mir doch nicht, dass eine Frau einen Mann nicht predigen kann. Ich bin da der Meinung, in der Versammlung, lass uns das erstmal abnabeln. Aber ich sage dir, deine Frau hat eine Aufgabe, dich anzupredigen und in dein Herzen hineinzupredigen, dass du zur Umkehr kommst, Mann. Du musst dir was von deiner Frau. Du bist in Lebensgefahr. Höre auf deine Frau. Du hast eine Not, Gott hat dir lieb. Es gibt viele Prophetinnen in dieser Gemeinde. Nur die Frage ist, und da hängen wir uns alle drauf, wie funktioniert das? Wie sind die Strukturen? Das ist eine Sache. Die andere Sache, verkündigt eine Frau das Evangelium? Ist eine Frau eine Seelsorgerin? Ja, unbedingt. Und ohne sie können wir nicht. Auch als evangelikale Bewegung. Und wenn wir es nicht zulassen, dann nehmen wir uns Reichtum und Segen und auch hier Bewahrung. Es ist so wichtig, ich rege mich auf, weil es ein aktuelles Thema ist in der evangelikalen Szene. Es wird nur verdreht. Wenn der Herr meinen Herrn als das Gute, all das Gute tun wird, was er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten bestellt hat über Israel, sie spricht über Gott und du versaust dir alles, David, mit ein bisschen Zorn. Du sollst König werden und nicht Mörder. So wird das Herz meines Herrn frei sein von den Anstoß und Ärgernis, dass du unschuldiges Blut vergossen und dir selber geholfen hast. Mann, steckt da was dran. Gott ist dein Helfer, David. David, wo bist du? Der Herr ist der Mächtige der Kriege. Rache ist des Herrn, David. Sie sagt es durch die Blume. Aber da hängt viel drin in dieser Aussage. Und wenn du Rache übst, wenn du die Dinge... Du bedeckst deine Hände mit Blut. Und wenn der Herr meinen Herrn wohltut,
wird, so wollest du an deinem Markt denken. Und so weiter und so fort. Die Geschichte geht weiter. Wir können es heute nicht zu Ende machen. Aber Kern der ganzen Sache ist, David tut Buße, dankt ihr und kehrt zurück. Der ist schon auf dem Weg gewesen, zurück. Er tut Buße und kehrt zurück und lässt das Ganze los. Dann kommt dazu in den kommenden Versen, Nabal wird zum Stein. Und 7 Tage oder 10 Tage, müsst ihr das lesen, liegt er da und kann sich, sein ganzer Körper, sein Herz aus Stein, selbstsüchtige Menschen sind hart und kalt. Stirbt aber nicht. Er lebt in dieser Form, bis Gott ihm das Leben nimmt. Was passiert danach? David kriegt Abigail als Frau. Das muss ich mal reintun. David feiert Hochzeit, weil er auf Abigail gehört hat. Nabal feiert Beerdigung. Das ist die Frucht der Selbstsucht. Frucht der Selbstsucht ist Tod. Frucht der Selbstlosigkeit ist, es macht uns reich. Es wird uns zum Segen. Und das ist, was diese Botschaft uns sagen will. Ich habe so viel vorbereitet zu diesem Thema und habe zu lange Zeit hier drumherum geredet und bin vielleicht nicht auf den Punkt gekommen. Und ich möchte Gott, bitte dir vergeben jetzt, Vater, wo ich versage in der Verkündigung, wo ich mich zu lange aufhalte an einem Punkt und meine Geschwister vielleicht einen Haufen Unnötiges sage. Bitte dich, dass du mir immer wieder hilfst, hier sonntags, dass wir zum Punkt kommen. Wir danken dir hier für diese wunderbare Geschichte. Und wir möchten dir sagen, dass wir alle hier miteinander unbedingt Geber sein wollen. Und wir wollen alle geben, auch unsere Feinde geben. Die uns hassen, die uns fertig machen wollen, wollen wir sie beschenken. Wir danken dir für dieses Geheimnis, das wir heute Morgen aus deinem Wort gehört haben. Wir haben noch keine Kraft dazu. Und aus diesem Grund bitten wir dich um die Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Dass du uns Kraft tust, dass wir das, was wir als gut und richtig wissen. Gib du uns Kraft, Herr, dass wir nach dein Wort leben und dass wir erleben das, was David erlebt hat, weil er einsichtig war und bereit war, auf eine Frau zu hören. Und schenk, dass wir lernen als Männer, von unseren Frauen zu lernen, dass wir einsichtig sind unsere eigenen Frauen gegenüber, dass wir sie nicht unterdrücken, dass wir nicht über sie herrschen, sondern dass wir offene Ohren und Augen und Herzen haben für unsere Frauen. Und wir danken dir, du hast uns wirklich reich gemacht durch unsere Frauen. Du hast nicht nur das, sondern du hast uns bewahrt durch eine Frau, Maria. Die Erlösung, die Bewahrung Gottes kommt durch eine Frau. Wir danken dir, Jesus, dass du uns den Erlöser gegeben hast, Jesus Christus, durch eine Frau. Wir bitten dich, schenk, dass wir lernen, das zu lieben und zu achten, was diese Welt verachtet. Wenn wir die Werbung sehen, wir reden von Gleichberechtigung und dieselben Geschäftsmänner machen Frauen zu einem Gegenstand, zu einem Mittel, zum Zweck für die Werbung. Wir bitten dich, Herr, schenk du uns eine Achtung, die so vom Herzen kommt, dass es in diese Welt zum Segen wird. Wir danken dir für dein Wort.